Rohrfunk, der Unternehmenspodcast der Sanierungstechnik Dommel.
Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge Rohrfunk. Unser heutiger Gast ist Johannes Auger. Er ist seit 25 Jahren Geschäftsführer der Baum Consult GmbH. Das Unternehmen begleitet Betriebe bei der Teilnahme am Öko-Profit-Projekt. Das Ziel dabei ist es, die Ressourceneffizienz im Unternehmen zu steigern und neue umweltfreundliche Strategien zu entwickeln. Die Sanierungstechnik Dommel nimmt an der aktuellen Projektrunde in der Stadt Hamm teil und erhält dabei tatkräftig Unterstützung von den Experten. Heute möchten wir das Öko-Profit-Projekt einmal vorstellen und schauen, welche Maßnahmen dazu bei Dommel im Fokus stehen. Mit dabei ist natürlich auch Dommel-Geschäftsführer Benedikt Stentrup. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
Hallo in die Runde.
Guten Morgen.
Johannes, du bist nicht nur Geschäftsführer, sondern auch zertifizierter Öko-Profit-Senior-Consultant. Vielleicht kannst du dich einmal selber vorstellen. Was sind denn deine Aufgaben bei Baum Consult?
Ja, mein Name hast du ja schon gesagt, Johannes Auge. Ich bin seit 25 Jahren bei Baum. Ich habe den Standort hier in Nordrhein-Westfalen gegründet. Baum gibt es überall in Deutschland. Wir haben 5 Standorte in Deutschland, einen in Österreich, einen in Japan. Und ich verantworte hier den westdeutschen Bereich mit dem Sitz in Hamm und habe das Büro aufgebaut, habe jetzt mittlerweile um die 20 Mitarbeiter hier am Standort, die in ganz Deutschland und mit Schwerpunkt dann Westdeutschland Projekte machen. Aber wir kooperieren eben auch in der Gruppe deutschlandweit. Wenn Kunden also in ganz Deutschland Standorte haben, dann sind wir auch ansprechbar und können also überall sehr schnell auch mithelfen in Beratung und Qualifizierung in den Bereichen Umweltschutz, Nachhaltigkeit, in den verschiedenen Wendeszenarien, die wir im Moment haben. Ob das Energiewende ist, Mobilitätswende, sind wir seit über 40 Jahren Baum dann Ansprechpartner für Politik, aber vor allem eben auch für Unternehmen.
Also ist das Nachhaltigkeitsthema gar nicht so neu, ne?
Es ist nicht neu. Also ich habe auch schon immer gedacht, so meine Eltern, das ist ja die Kriegsgeneration, wenn man sich anschaut, wie die mit Ressourcen umgegangen sind, was die alles gesammelt haben, wie die auch sparsam gelebt haben, auch in Zeiten, als sie dann doch auch ein bisschen mehr Geld hatten. Ich glaube, dieses Thema nachhaltiger Lebensstil, den haben wir uns irgendwie abgewöhnt, den müssen wir jetzt wieder uns angewöhnen, ne? Auch achtsamer mit den Ressourcen umzugehen.
Jetzt ist es ja so, dass wir da auf Unternehmensebene ganz viele Diskussionen haben. Wie können Unternehmen nachhaltiger werden, bewusster mit dem Thema umgehen und vor allen Dingen, wie kann man das Ganze messbar machen? Das stellt viele vor die größte Herausforderung. Benedikt, was habt ihr da so für Herausforderungen erlebt? Ihr nehmt jetzt gerade teil an dem Öko-Profit-Projekt, aber wie war euer Anfang davor sozusagen, bevor ihr euch auseinandergesetzt habt und auf den Weg gemacht habt, bewusst gemeinsam mit Baum Consult?
Also erstmal sind wir ein inhabergeführter Mittelständler und da hat man ja immer den Anspruch, sein Unternehmen enkelfähig aufzustellen. Das heißt, mein Mitgesellschafter und ich, wir ticken ja nicht in Quartalszahlen oder Jahreszahlen. Klar gucken wir da drauf. Aber das Ziel ist ja, das Unternehmen so aufzustellen, dass es vernünftig und gesund weiter bestehen kann. So, und jetzt kommen eben durch die, ja, vielleicht politisch oder von der UN initiierten Bestrebungen natürlich diese Anfragen, ey, wie nachhaltig seid ihr eigentlich, auch bei uns als Dommel an. Und ich bin nicht so ein Freund davon, irgendein ISO-Zertifikat zu machen. Dann hat man einen dicken Ordner im Schrank stehen oder auf dem Server liegen, den aber keiner lebt. Das war nicht so das, was mir für uns vorschwebt. Ich suchte eigentlich nach was Pragmatischem. Also irgendwas, wo wir sagen können, ey, wir können ganz konkret was tun, wir können das mit vertretbarem Aufwand messen und das erleichtert es uns auch, unsere Mitarbeiter mitzunehmen. Und da fand ich Öko-Profit als sehr geeignet, auch für unsere Betriebsgröße und so, wie wir ausgestellt sind, da eben messbare Erfolge mit zu erzielen.
Johannes, vielleicht kannst du einmal kurz das Programm umreißen und einmal erklären, was ist das denn genau?
Ja, also Benedikt hat ja darauf hingewiesen, wir leben in einer Zeit, in der die Politik immer stärker auch Vorgaben macht im Bereich Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Das kommt ja auch nicht von irgendwoher, sondern es hat mit Zielsetzungen zu tun, die sich aus der Wissenschaft ableiten, dass wir eben schon in einer Situation ja leben in der Welt, in der auch Dinge dramatischer werden. Also wenn man sich den Klimawandel anschaut, dann erlebt man das ja auch mittlerweile überall. Und wir haben jetzt über 20 Jahre immer eine Diskussion gehabt, was ist jetzt wichtiger, Vorgaben zu machen oder freiwillig Dinge zu machen. Und wir als Berater haben immer gesagt, Naja, besser ist es schon, wenn die Unternehmen sich freiwillig an die Aufgabe machen, weil dann wird der Effekt auch größer sein, als wenn Menschen zu etwas gezwungen werden. Das ist nun mal so. Und von daher haben wir mit unserem Programm Ökoprofit, glaube ich, auch einen Versuch gemacht, wirklich auf freiwilliger Basis die Unternehmer zu finden, die sagen, ja, ich finde das gut, ich finde das wichtig und mache das auch gerne. Und wir merken jetzt in der Zeit, wo die Regulierung zunimmt, dass diejenigen, die eben frühzeitig sich auch schon gekümmert haben, dass die es dann auch wieder einfacher haben. Ja, also die meckern viel weniger über das, was jetzt noch an Pflichtaufgaben kommt, weil sie eben vorbereitet sind, während vor allem Unternehmen, die sich noch gar keine Gedanken gemacht haben, natürlich jetzt zu etwas gezwungen werden, auf das sie noch gar nicht vorbereitet sind. Und so war Ökoprofit, glaube ich, immer ein gutes Angebot, um in einem einjährigen Programm wirklich mal in alle Facetten des Umweltschutzes und des nachhaltigen Wirtschaftens einzusteigen, überall mal reinzuschauen und zu gucken, wo ist denn jetzt auch der Benefit für die Unternehmen, wenn ich das mache? Ja, also es ist jetzt nicht so, dass das etwas ist, was einem aufgezogen werden muss, sondern wo sind die Vorteile der Unternehmen für die Unternehmen? Und da ist natürlich das Thema Effizienz, steht da im Mittelpunkt. Denn bei der Effizienz wird es unmittelbar jedem klar. Also da, wo effizient mit Ressourcen umgegangen wird, habe ich ja den doppelten Effekt. Ich habe einerseits eine wirtschaftliche Einsparung, wenn ich Ressourcen vermeide, und ich habe gleichzeitig aber auch den Umwelteffekt, weil ich eben die Umweltgüter schone. Und ausgehend von dem Effizienzgedanken hat Ökoprofit sich dann eben auch weiterentwickelt und ja verschiedene Facetten aufgezeigt, die auch eben Unternehmer verstehen und sagen, ja, ne, das ist etwas, was auch meinem Betrieb gut tut. Und deshalb kann ich da auch Maßnahmen ergreifen und habe am Ende eine gute Programmatik, die ich dann eben kontinuierlich auch weiterentwickeln kann, im Sinne auch der Managementsysteme, die es ja in allen Facetten heute auch gibt.
Wie wird da angeknüpft an die 17 Ziele der UN? Wie kann ich mir das praktisch vorstellen?
Ja, die 17 Ziele der UN sind, glaube ich, zunächst mal ein guter Kommunikationsansatz, weil es Menschen viel deutlicher wird, wie die Zusammenhänge global sind. Also mal an einem Beispiel. Wir haben immer über das Thema Beleuchtung auch bei Ökoprofit gesprochen, ja. Und dann sagten uns immer die Menschen in den Betrieben, ja, was nützt es denn, wenn ich das Licht ausmache? Ja, damit ist doch keinem geholfen. Das sind Centbeträge, das bringt doch gar nichts, wenn ich jetzt immer das Licht ausmache. Wenn man jetzt aber sagt, es ist ein Beitrag zu dem Ziel, dass eben mit einem sorgsamen Umgang der Energie weltweit da ist und wenn alle sich auch an diesem Ziel orientieren, dann wird eine große Aktion daraus. Und ich glaube, das kann man viel besser auch in die Kommunikation mit hineinbringen. Und Unternehmen haben eben auch die Möglichkeit, ja, sich mal zu orientieren und zu sagen, was sind die großen Themen, die global wirklich wichtig sind, und können da ihr Programm einordnen und sagen, gut, ne, nicht jedes Ziel ist für mich gleichermaßen wichtig, sondern ich kann überlegen, was für mich relevant ist. Und da setze ich dann eben auch mein Programm um und weiß, ich bin mit vielen anderen Unternehmen auf der Welt da auch zusammen, weil sich viele jetzt kümmern und dann wird auch was Großes daraus. Ich glaube, das ist der Wert dieser SDG, ist aber auch schön bunt und sehr eingängig, also schön aufbereitet, denke ich mal, hat sich jemand gute Gedanken gemacht, wie man ein solches kompliziertes Thema auch einfacher den Menschen mal zeigen kann.
Ja, Benedikt, ihr habt euch da gerade sehr genau mit auseinandergesetzt, mit eben diesen Zielen. Jetzt gibt es bestimmt welche, wo du gesagt hast, klar, die betreffen uns auf jeden Fall, und andere, die irgendwie weiter weg sind von der eigenen Tätigkeit. Vielleicht kannst du uns mal beispielhaft welche nennen, die besonders nah dran sind oder vielleicht auch die dich überrascht haben, wie man das vielleicht in der Analyse umsetzen kann fürs eigene Unternehmen.
Ja, also wir haben letzte Woche Check-In mitgemacht. Das war so ein freiwilliges Zusatzmodul zu Ökoprofit. Und da sind wir eben genau hergegangen, haben uns die 17 Ziele der UN angeguckt und die eben von der ganz hohen Flugebene runtergebrochen und gesagt, ey, wo ist das denn bei uns im Unternehmen relevant? Und da sind natürlich ein paar Dinge dabei, die sind für uns eigentlich schon selbstverständlich oder wir sehen die schon gar nicht mehr. Also das ist ganz plumpes Beispiel, unser Geschäftsmodell. Wir sanieren Abwasserkanäle und das meistens grabenlos. Das zahlt auf lebenswerte Städte ein. Das ist ein Ziel der UN. Oder es zahlt auf den Schutz der Ressource Trinkwasser ein. Das ist auch ein Ziel der UN. Das ist uns irgendwie schon aus den Augen verloren, dass unser Geschäftsmodell an sich schon auf diese Ziele einzahlt. Ja, und dann haben wir natürlich auch so Aspekte, die sind einem auch gar nicht so jeden Tag präsent. Also es ist ein Social Development Goal, hochwertige Bildung. Wir sind Ausbildungsbetrieb. Natürlich haben wir den Anspruch, unsere Azubis bestmöglich auszubilden oder unsere Führungskräfte bestmöglich weiterzuentwickeln. Aber wenn man dann jetzt noch das Ziel Pflegen von Partnerschaften dazu nimmt. Da muss ich sagen, ey, wir sind tatsächlich über einige Verbände unterwegs und teilen unser Wissen da mit anderen Leuten aus der Branche, weil wir zum Beispiel beim Bauindustrieverband in der Werkpolierausbildung die Verfahren vorstellen, die wir so machen. Also das ist schon witzig, dass es eigentlich jeden Unternehmensbereich irgendwie betrifft. Und ja, wir haben eben Dinge dabei, wo wir sagen, okay, komm, da sind wir richtig gut unterwegs. Also Beispiel faire Arbeitsbedingungen. Wir sind im Bautarif, im Bau gibt es die Sozialkasse des Baugewerbes, da ist auch so selbst bei Schlechtwetterzeiten noch ein gutes Einkommen gesichert. Da haben wir so ganz viele Sachen schon mit abgefrühstückt, die für uns Standard sind. Oder mit dem AMS-Bau, mit dem Arbeitsschutzmanagementsystem haben wir da auch viele gemacht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal auf hochwertige Bildung gucke und das wirklich für jede meiner Berufsgruppen mir anschaue, muss ich sagen, ey, wir machen zwar für die Azubis sehr viel und für unsere Führungskräfte auch, aber dazwischen bei dem klassischen Facharbeiter, da könnten wir noch ein bisschen mehr machen. Und das ist eben bei diesem Check-in rausgekommen. Das haben wir also quasi, ja, wir haben kein Ampelsystem gewählt, sondern so ein Wolkensystem, also von heiter Sonnenschein bis, oh, da sind aber Gewitterwolken, hat das auf so einer Viererskala uns da selber eingeschätzt und eben jetzt ganz konkret Maßnahmen daraus mitgenommen, wo wir sagen, okay, da können wir noch was machen.
Also der erste Schritt ist so ein bisschen erstmal bewusst werden. Verstehe ich das richtig, Johannes? Also man muss sich erstmal mit der Thematik überhaupt auseinandersetzen.
Ja, man merkt ja, also viele Dinge passieren ja schon, wenn man nachdenkt. Ja, also da braucht man keine Projekte für. Ich glaube, Firma Dommel ist auch ein ganz gutes Beispiel für. Wenn man also als guter Unternehmer dann eben auch auf die Dinge achtet, ja, dann bin ich immer bei wirtschaftlichen Fragen selbstverständlich. Das wird von jedem Unternehmer erwartet. Aber eben auch, wie gehe ich mit meinen Beschäftigten um? Ja, wie fördere ich sie? Wie gehe ich so mit Themen wie Bildung um? Und auch, wie achte ich auf die Ressourcen? Also vieles passiert intuitiv. Aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn man sich nochmal bewusst macht, wie ist es eben in die Zusammenhänge eingeordnet. Ne? Wie sind die größeren Zusammenhänge? Und dann fallen eben, wie wir es gerade gehört haben, auch Dinge auf. Ne? Also Dinge, die man gar nicht da eingeordnet hätte vielleicht, wo man aber sagt, okay, das stimmt ja, wir machen da ja schon was, wussten aber gar nicht, dass es auf irgendein Ziel einzahlt. Und auf der anderen Seite werden aber auch die Deltas deutlich. Ne? Also nochmal auch zu sagen, also wo können wir uns weiter verbessern? Das muss ja auch eigentlich der Anspruch jedes Unternehmers sein, ne? Immer auch wieder zu überlegen, wie kann ich mein Geschäft weiterentwickeln, wo kann ich mich verbessern? Und da kommen dann eben über eine solche Betrachtung, die das Gesamte mal auf den Tisch legt, dann doch auch ein paar Punkte zusammen, wo man sagt, okay, da können wir doch was tun. Ne, das sind manchmal ganz kleine Sachen, aber es können eben auch größere Ziele sein. Ich meine, heute sind ja die großen Ziele ohnehin auch schon von außen an manchen Stellen vorgegeben. Also dieses Thema weg vom Gas und mal wirklich auch zu überlegen, wie können wir jetzt mit erneuerbaren Energieträgern auf Dauer wirklich nachhaltig werden. Das ist ja eine Aufgabe, die jeder im Moment hat und auch so ein bisschen fürchtet, weil das natürlich mit erheblichen Umstellungen zu tun hat.
Und wie überführe ich diese Aspekte? Ich sag mal, manche Dinge sind natürlich irgendwie so, ja, da kann man jetzt konkret einfach mehr machen oder so, wie du gerade sagtest, umstellen auf etwas anderes. Schwieriger oder komplexer scheinen ja die Themen zu sein, die sich irgendwie so aus sehr vielen kleinen Teilaspekten zusammensetzen und ja, dann vielleicht einmal bewusst sind. Aber wie führe ich das denn in ein, ich sag mal, messbares System, was ich vielleicht auch nachverfolge, um auch zu gucken, wo verbessere ich mich denn tatsächlich im Zeitverlauf? Weil das ist ja das eigentliche Ziel, nicht nur die Statusaufnahme, sondern zu gucken, wo kann ich mich effektiv auf den Weg machen? Also wo habe ich die größten Hebel, die ich ansetzen kann? Wie überführe ich das?
Also ich glaube, es gibt immer zwei Dinge, die wichtig sind. Das eine ist, ich muss den Eindruck haben, ich kann ganz schnell was machen, auch unabhängig von der Frage, bringt es jetzt am Ende was oder nicht. So ist auch das Öko-Profit-Programm letztlich geschnitzt, weil wir sagen, nehmt doch alles auf, auch wenn ihr Kleinigkeiten habt. Wenn ihr es jetzt direkt umsetzen könnt, macht es einfach. Ja, und dann müssen wir nicht großartig rumrechnen, ob das jetzt irgendwie noch Kennzahlen beeinflusst oder nicht, sondern wenn das doch sinnvoll ist, tut es einfach. Also dieses schnelle Machen, das ist, glaube ich, auch ein Kennzeichen von Öko-Profit, zu sagen, also da müssen wir jetzt nicht mehr lange nachdenken. Auf der anderen Seite aber hat es ja schon auch längerfristige Effekte. Und deshalb bitten wir die Unternehmen, am Ende des Programms auch ihre Maßnahmen mal zu bewerten und zu sagen, also was kommt dabei raus? Welchen finanziellen Einsatz musste ich fahren? Welche Investitionen habe ich getätigt? Was erwarte ich an Einsparungen durch die Maßnahmen, die ich im Programm habe? Was kann an Energie eingespart werden, an Abfall oder auch an Wasser? Inwieweit hat das Einfluss auf die CO2-Emissionen? Das sind ja schon konkrete Kennwerte, die auch mit Zielen ja heute gesellschaftlich, aber auch in vielen Unternehmen ja hinterlegt sind, dass man dann tatsächlich auch nachvollziehen kann. Das sind die konkreten Ergebnisse dieses Programms, die auch messbar sind. Das ist im Übrigen auch ganz gut, weil es für die Kommunikation nach innen wie nach außen gut genutzt werden kann. Und wir hatten immer den Vorteil, das Programm wird ja durch die Landesregierung seit 25 Jahren gefördert. Ich glaube, es gibt kaum ein Förderprogramm im öffentlichen Raum, das über einen so langen Zeitraum gefördert worden ist, und zwar unabhängig von jeder Partei. Bei Ökoprofit haben sie gesehen, oh, da liegen ja Zahlen vor. Das kann man ja direkt sehen, die Effekte. Und dann sagten die einen, okay, wir haben 1 Euro Fördermittel, kommen 50 Millionen Einsparungen Energie bei raus, sagen die einen, super Programm. Und die anderen sagen, oh, 1 Euro Fördermittel rein, die haben 10.000 Euro eingespart, sagt dann die andere Partei, denen das Geld wichtiger ist als die Umwelt. Also insofern hat jeder so seine Argumente dann am Ende auch zu sagen, Mensch, das ist doch eigentlich eine ganz gute Rechnung und das können wir dann auch weiter fördern. Und das zeigt so ein bisschen auch die Macht von Zahlen. Also wenn Förderprogramme das nicht anhand von Zahlen nachweisen können, dann haben sie es natürlich im politischen Raum auch schwerer, weil die Argumentation dann deutlich schwächer wird.
Ja, und dieser Ansatz, also machen, ne, das ist ja genau das. Wir brauchen nicht 10.000 Arbeitskreise, um zu entscheiden, mit was für Wasser wir unsere Kanalreinigungsfahrzeuge betanken oder auch die Entscheidung, dass wir uns eine Photovoltaikanlage mit Speicher aufs Dach packen. Natürlich, das war eine 6-stellige Größenordnung, die es am Ende gekostet hat. Da haben wir schon eine Nacht drüber geschlafen, aber haben wir uns in die Augen geguckt und gesagt, jawohl, das ist uns wichtig, das machen wir. Und der andere Aspekt, dieses schnell Erfolge erzielen, was Johannes gerade noch sagte, das ist ja auch im Übrigen ein ganz wichtiger Punkt in allen Change-Management-Prozessen. Also wenn Veränderungsprozesse gelingen sollen, dann musst du schnell Erfolge erzielen, um deine Mannschaft zu motivieren, mitzumachen. Und von daher sind das gleich zwei Aspekte, die also super zu uns passen bei diesem Öko-Profit. Wir haben tatsächlich eher bei diesem Messbar-Machen noch ein bisschen mehr Hausaufgaben, weil wir haben einfach viele Sachen gemacht. Also Beispiel, wir haben viele Fahrzeuge mittlerweile mit Elektroantrieben oder mit hybriden Antrieben oder unsere Kanalroboter und TV-Inspektionsfahrzeuge, die werden schon mit eigenem Ökostrom betrieben. Wir haben aber nie vorher ausgerechnet, wie viel Diesel wir damit jetzt sparen. Wir haben das einfach gemacht. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen Hausaufgabe. Bei Ökoprofit steckt also natürlich auch eine Dokumentenstruktur dahinter mit so, ich sag mal, Hilfstabellen, wo wir einfach jetzt mal nochmal reintragen, wie viel Liter Diesel haben wir im Monat, wo gehen die hin? Das haben wir bei uns über ein tolles Controlling auch relativ transparent. Wir müssen uns halt jetzt nur die Zahlen aus der Buchhaltung in die Ökoprofit-Vorlage übertragen und dann wissen wir, welche Fahrzeuge vielleicht noch ein bisschen Luft nach unten haben. Ein bisschen einschränken muss ich das, weil das bei uns natürlich auch ein bisschen baustellenabhängig ist. Also wenn ich mir Abfallmengen angucke, haben wir mal Jahre, da sind Projekte dabei, da ist viel Bodenaushub oder viel Abbruchabfall dabei. Das ist nun mal dann Teil unseres Geschäfts. Und wenn wir so einen Auftrag haben, müssen wir dann einfach auch den Betonabbruch da entsorgen. Da kommen wir gar nicht drum herum, egal wie nachhaltig wir sind. Ja, da müssen wir also für uns noch ein bisschen den Weg dazu finden, dass wenn dann jetzt zum Beispiel beim Abfall unsere Kennzahlen nach oben gehen, wie kriegen wir jetzt die baustellenabhängige Komponente daraus, dass das vielleicht auch einfach mit der Projektstruktur zu tun hat. Da müssen wir einfach nochmal gucken. Ich meine, wir kriegen auf jeden Fall schon eine gewisse Wahrnehmung oder einen gewissen Fokus einfach auf die Themen und das manchmal auch nur mit Kleinigkeiten. Also ein Beispiel, was mir gerade noch einfällt, wir haben ja unsere Gerätetechnik fürs Tippverfahren neu entwickelt. Da war früher konventionelles Hydrauliköl drauf, jetzt ist da biologisch abbaubares Hydrauliköl drauf. Das funktioniert genauso gut. Aber eben, wenn doch mal eine Leckage da sein sollte, dann habe ich nicht gleich ein Riesenthema.
Jetzt macht ihr diese ganze Runde ja quasi lokal in Hamm mit anderen Unternehmen. Was kriegt ihr mit, Benedikt, von anderen? Und wo, ja, kann man vielleicht auch diesen Austausch, das sind ja wahrscheinlich völlig unterschiedliche Unternehmen.
Also da sind Unternehmen dabei, die aus tatsächlich sehr unterschiedlichen Bereichen kommen. Außer uns ist noch eine Gleisbaufirma dabei, es ist noch eine Bodenrecycling-Firma dabei, die auch noch in direkter Nachbarschaft von uns sitzt. Da wissen wir natürlich, das ist relativ nah dran an unseren Themen. Aber es sind eben, das ist das Spannende, der evangelische Kirchenkreis dabei, es ist der Tierpark, es ist der Maxi-Park in Hamm dabei. Die haben natürlich ein ganz anderes Produkt, eine ganz andere Wertschöpfung und damit auch ganz andere Themen. Also ich kenne den Tierpark in Hamm oder den Maxi-Park natürlich nur aus der Besucherperspektive, wenn wir da am Wochenende mit der Familie unterwegs sind. Und ich habe mir noch nie einen Kopf darüber gemacht, wo bleibt eigentlich der ganze Müll, die ganzen Bonbonpapierchen und Saftdosen und Brötchentüten, die Familien da zurücklassen. Und das ist tatsächlich ein Thema bei diesen Parks. Sie sagen, ja, Abfalltrennung im Park funktioniert irgendwie nicht. Egal welches Modell wir versucht haben, wir haben immer irrsinnig große Mischmengen. Oder da ist die Hochschule Hamm-Lippstadt dabei. Die haben natürlich relativ große Gebäude, wo auch wahrscheinlich ein relativ langer Hebel steckt, da Einsparungen zu erzielen. Aber die sind halt irgendwo im öffentlichen Bildungssystem unterwegs. Das heißt, wenn die was ändern wollen, dann müssen die dann über den Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes gehen. Also bis die eine Ausschreibung draußen haben, um, keine Ahnung, eine bessere Heizung oder dickere Fenster zu haben. sind die automatisch durch diesen Verwaltungsprozess wahrscheinlich schon 1,5 Jahre weiter und damit wieder raus aus dem Öko-Vorwitt-Thema. Also das ist so schon spannend zu sehen, was andere für Herausforderungen haben. Und ich empfinde diesen Austausch auch als sehr offen. Also es macht keiner einen Hehl daraus, wenn er irgendwo ein Problem hat oder nicht weiterkommt. Und da sind also viele auch selbstkritisch unterwegs oder können auch über sich selber lachen. Das ist wirklich eine sehr offene Runde. Obwohl wir jetzt noch gar nicht so lange zusammenarbeiten, macht das wirklich immer Spaß, weil da keiner hinterm Berg hält mit seiner Meinung und seinen Erfahrungen.
Ist das grundsätzlich so, dass immer eine regionale Runde zusammengestellt wird, die sich dann regelmäßig trifft?
Ich glaube, das war ein ganz schlauer Ansatz bei Öko-Profit zu sagen, wir machen es als lokales Projekt, weil letztlich passieren die Dinge ja vor Ort. Ja, also die Menschen, die haben ihre Nachbarschaften, ihr Umfeld, die Unternehmen haben ihr Umfeld und auch die Städte sind ja diejenigen, die letztlich die Dinge dann auch in ihrem Bereich umsetzen. Ne? Alles, was da drüber ist, sind dann doch eher Rahmenbedingungen, die gesetzt werden, aber die konkreten Projekte, die finden lokal statt. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz gut, auch diese Zusammenarbeit eben vor Ort zu stärken. Im Übrigen auch mit kurzen Wegen verbunden. Also heute ist ja immer auch die Frage, was macht man im virtuellen Raum, in einer Webkonferenz oder wofür trifft man sich auch? Und da ist Öko-Profit, glaube ich, schon ein Ansatz, wo es auch gut ist, dass man sich auch mal wieder trifft, weil es viel intensiver dieser Austausch stattfinden kann dann, als wenn man sich in irgendwelchen Webkonferenzen dann trifft.
Und wie viele solcher Runden finden derzeit in NRW statt? Also wie viele Programme? Parts gibt es?
Es sind immer so um die 10 bis 12 Projekte, die so pro Jahr in Nordrhein-Westfalen stattfinden. Und das seit dem Jahr 2000, kann man also hochrechnen. Wir sind jetzt bei, glaube ich, über 2500 Unternehmen, die schon irgendwie durch ein solches Programm gegangen sind mit über 600.000 Beschäftigten. Also das hat schon eine gewisse Größenordnung da erreicht. Ne? Und ist auch nicht absehbar, dass das zu Ende ist, weil das Land hat sich gerade auch nochmal neu aufgestellt, jetzt bei Öko-Profit. Das wird jetzt in den nächsten Wochen ein neuer Internetauftritt für Öko-Profit des Landes veröffentlicht werden. Und man merkt, das Ministerium auch das Programm weiterführen möchte und es vielleicht sogar ausbauen möchte. Also vielleicht gibt es sogar noch eine Erhöhung der Schlagzahl. Aber für uns bei Baum ist das also eine Größenordnung, mit der wir sehr gut klarkommen. Wir haben so jedes Jahr in verschiedenen Regionen in Nordrhein-Westfalen eben unsere Projekte. Und ich bin froh, dass wir es auch in unserer Heimatstadt haben, umsetzen dürfen.
Benedikt, wie bist du da damals drauf gestoßen?
Also ich hatte so diesen latenten Wunsch, dass wir da was machen müssen, auch mit externer Unterstützung. Und dann kam die Impuls, also die Wirtschaftsförderungsgesellschaft in Hamm auf uns zu, die eben Mitstreiter für das Projekt suchten. Und das war also sowohl vom Timing wie auch inhaltlich super für uns. Und dann hatten wir Ende letzten Jahres irgendwann die Kickoff-Veranstaltung im Technischen Rathaus hier in Hamm. Und dann haben wir Fahrt aufgenommen.
Welche Voraussetzungen muss ich als Unternehmen erfüllen, um daran teilnehmen zu können? Also gibt es einen Bewerbungsprozess oder gibt es Dinge, die ich sozusagen mitbringen muss als Unternehmen?
Erstmal ist, glaube ich, wichtig, dass es sich um ein städtisches Programm handelt. Also wir haben es gerade gehört, die Wirtschaftsförderung hat informiert, die Impulsagentur. Und das ist in allen Regionen so, dass die Städte dieses Programm durchführen und die werden eben auch vom Land bei der Durchführung des Programms unterstützt. Aber die brauchen dann eben die Fachberater und die werden dann ausgewählt und wir sind einer dieser Fachberater, die die Städte dabei unterstützt, das Programm durchzuführen. Zur Frage, für die Unternehmen ist, glaube ich, die wichtigste Voraussetzung, dass sie, wie Benedikt das gerade gesagt hat, was machen wollen. Wir haben jetzt keine Branchenausschlüsse oder sowas, also alle Branchen sind herzlich eingeladen. Es gibt natürlich Unterschiede in der Art und Weise, wie die sich jetzt beteiligen. Die Landwirtschaft ist relativ selten dabei, aber ansonsten haben wir fast alle Branchen auch im Öko-Profit immer wieder drin, öffentliche wie private Einrichtungen. Also da gibt es keine Zugangsbeschränkungen und auch die Größen spielen keine Rolle. Ne? Auch in dieser Gruppe haben wir kleine Betriebe mit großen Betrieben, großen Organisationen, die zusammensitzen. Und das ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, weil die Kleinen ja, wie Benedikt gerade schon sagte, dadurch bestechen, dass sie schnell agieren, ja, also schnell mal Dinge machen. Da können dann die Großen auch lernen, dass sie manche Dinge vielleicht auch ein bisschen schneller hinbekommen und nicht alles immer über 5 Ebenen erstmal abstimmen müssen. Und die Großen wiederum sind viel besser in der Organisation von Dingen. Also die haben eine Organisation gebaut, die Kleine in der Regel eben so nicht nachvollziehen, weil sie sagen, brauchen wir vielleicht auch nicht in dieser Weise. Aber auch die können dann von den Größeren lernen, dass doch manchmal Dinge dokumentiert werden, was nicht schlecht ist und so. Also ich glaube, da ist das auch wieder sehr austauschend, sehr wichtig zu sagen, was ist für mich jetzt eigentlich wichtig und wesentlich und wie kann ich Erfahrungen, die andere gemacht haben, mitnehmen und in meine Bereiche übersetzen. Das ist ja das, was dann ein Jahr lang stattfindet.
Ja, du sagtest gerade ein Jahr lang. Benedikt, wie lange seid ihr jetzt schon dran in der aktuellen Runde?
Ich glaube, die Kickoff-Veranstaltung war irgendwie im November 2024 und die Auditierung, also wenn wir jetzt diesen Prozess erfolgreich bestehen, soll im November diesen Jahres dann sein. Also ist für ein Jahr ausgelegt und wir haben eben Einzeltermine mit einem Berater von Baum Consult oder im Fall Beraterin und zusätzlich eben die circa monatlichen Gruppenworkshops, wo wir in der Gruppe dann immer unterschiedliche Schwerpunktthemen behandeln und dazu Impulse bekommen. Und ja, dazwischen müssen wir eben gucken, dass wir mit unserem kleinen Projektteam unsere Hausaufgaben erledigen.
Wie schaffe ich das Ganze? Wir sind bei quasi Nachhaltigkeit, nachhaltig im Unternehmen nach dem Jahr weitergeht.
Also ich glaube, viele Dinge lassen sich relativ gut etablieren. Also wir gucken jetzt, um nochmal auf unser Projektteam zu kommen, dass wir Leute aus verschiedenen Abteilungen und Bereichen dazu nehmen. Also wir haben zum Beispiel bei uns die Michaela, die ist bei uns im Einkauf. Das heißt, die löst die Bestellung bei unseren Lieferanten aus. Wir haben unseren technischen Leiter dabei. Wir haben meinen Kollegen Stefan als technischen Geschäftsführer, der von oben auf alle Baustellen guckt, der auch sich so ein bisschen mit um die Gebäudetechnik bei uns kümmert. Wir haben bei dem Check-in-Termin einen Kollegen dazu genommen, Martin, der war vorher 14 Jahre lang auf dem Kanalroboter und ist jetzt vor anderthalb Jahren ins Büro gewechselt. Der hat natürlich den Blick auf die Baustelle, was da so passiert, wo da die Energie Verbräuche liegen. Und das müssen wir sicherlich noch ein bisschen weiter ausrollen und noch mehr Kollegen mitnehmen. Aber wir gucken eben, dass wir die verschiedenen Perspektiven im Team bearbeiten. Und da fällt jedem in seinem Bereich was ein oder hat zumindest eine Idee. Ob wir dann alle umsetzen, weiß ich nicht. Aber manchmal sind es auch wirklich nur Kleinigkeiten, die sich aber schnell etablieren lassen oder die auch für die Leute einen Vorteil haben. Also ganz blödes Beispiel ist das Bike-Leasing. Wir betrachten in Ökoprofit auch unsere Mitarbeitermobilität. Das heißt, wie kommen die morgens zu ihrem Arbeitsplatz. Und da haben wir jetzt das Glück, okay, wir haben einerseits eine Bushaltestelle vor der Tür, also theoretisch könnte der eine oder andere auch mit dem Bus kommen. Wir haben natürlich viele Kollegen, die kommen mit dem Auto, aber wir haben, seitdem wir das Bike-Leasing als Arbeitgeber anbieten, auch tatsächlich einen nennenswerten Anteil von Kollegen, auch aus dem gewerblichen Bereich, die kommen mit dem Fahrrad zur Arbeit. Die fahren damit das mit ihrem E-Bike wieder nach Hause. Und das ist zum Beispiel jetzt ein Ansatz, wie können wir das denn noch attraktiver machen, dass vielleicht noch drei Kollegen mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen? Ein Ansatz ist, wir haben noch keine richtig gute Abstellmöglichkeit für die Fahrräder. Da muss eigentlich noch ein besseres Dach und im Idealfall noch eine Ladestation für die E-Bike-Akkus rein, damit das richtig attraktiv wird, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu kommen. Eigentlich eine schnöde Kleinigkeit, die aber letztendlich im Bereich Mobilität darauf einzahlt, dass unsere Leute nicht alle nur mit ihren Verbrennungsmotoren zum Arbeitsplatz kommen. Und ja, das eben nicht von oben herab, sondern eben auch über Anreize. Also ich kann ja keinen zwingen und sagen, hey, du musst jetzt mit dem Fahrrad kommen, ja, dann laufe ich vor der Wand. Aber wenn ich es attraktiv mache, dass die Leute auch Bock drauf haben. Noch ein Beispiel, wir hatten das Thema über die Kanalroboteranlagen. Die haben mittlerweile große Akkupacks drauf, die laden wir bei uns mit der PV-Anlage. Das heißt, unser Kanalroboter fräst mit dem eigenen Ökostrom. Und der Operateur, der das aber vorher 15 Jahre lang kannte, dass in seinem Auto irgendwo den ganzen Tag noch so ein Stromerzeuger brummt und die ganze Karre vibriert und dann muss er noch mittags einmal Diesel auffüllen und keine Ahnung was. Der findet das total gut, dass das jetzt elektrisch betrieben ist, weil das ist total leise. Und es vibriert gar nicht mehr den ganzen Tag in seinem Auto. Also das hat auch Vorteile, wo die Leute dann merken, ey, das ist irgendwie viel entspannteres Arbeiten jetzt. Und wenn wir diese Effekte hinbekommen und die multiplizieren, dann denke ich, dann wird das auch nach dem Jahr noch weiterleben.
Werdet ihr das Projektteam bestehen lassen?
Haben wir uns noch keine Gedanken drüber gemacht, aber ich denke, in irgendeiner Form muss es so sein, weil wir haben einfach jetzt viele Ideen, die sich auch nicht in dem Jahr umsetzen lassen. Also gerade jetzt bei teureren Geräteinvestitionen, das werden wir nicht in einem Geschäftsjahr alles machen können. Daher wird es in irgendeiner Form schon weitergehen.
Johannes, kriegst du mit bei den Unternehmen, bei denen ihr mal wart? Verfolgst du das weiter? Manche sind ja mit Sicherheit oder zumindest in einzelnen Beratern irgendwie verbunden.
Ja, das Ökoprofit-Konzept sieht schon auch eine Begleitung vor oder bietet sie an nach Abschluss des Programms, weil genau der Punkt, den du angesprochen hast, ja sehr wichtig ist. Ja, also wir wollen ja jetzt hier nicht ein Lagerfeuer machen und das geht irgendwann aus und dann war es das wieder, sondern es geht ja darum, etwas einzupflanzen, was dann auch weiter wachsen kann. Das ist das Ziel. Auf der anderen Seite ist aber auch wichtig, den Unternehmen jetzt nicht wieder zu suggerieren, boah, wenn du einmal anfängst, kommst du aus der Nummer nie wieder raus, ja, wie bei den Managementsystemen. Also das ist, glaube ich, auch eher kontraproduktiv, rückt auf die Motivation, sondern es ist, glaube ich, wichtig, erstmal zu sagen, nimm dir das Jahr Zeit, guck dir an, was da drin steckt und anschließend kannst du entscheiden, wie du weitermachen möchtest. Und dann gibt es Unternehmen, die tatsächlich auch in die Managementsysteme anschließend gehen und sagen, ja, das war für mich die Vorbereitung für ein Umwelt- oder Energiemanagementsystem und ich kann dann jetzt auch noch die formalen Schritte dazu machen. und habe gleichzeitig dann eben auch die Fähigkeit, mich zertifizieren zu lassen. Das Programm sieht aber eben auch vor, dass man sich nochmal zertifizieren lassen kann zu einem späteren Zeitpunkt. Das machen einige. Das ist für uns dann auch ganz interessant, weil dann können wir nochmal nach 2 oder 3 Jahren nochmal wieder in den Betrieb hineinschauen und gucken, was hat sich da entwickelt. Ja, also man kann seine Urkunde erneuern auf diesem Weg. Da merken wir, dass, ich sag mal, die Annahmen, die die Unternehmen im Programm getroffen haben, um die Effekte abzuschätzen, dass die eher konservativ sind. Also da gehen die Unternehmen eher vorsichtig ran und sagen, ich möchte jetzt nicht schon Annahmen treffen, wo ich heute schon weiß, die kann ich nicht einhalten. Also die Rezertifizierungsbetriebe, die präsentieren meist dann doch noch höhere Einsparsummen über die Maßnahmen, die sie im ersten Projekt gemacht haben. Und das zweite Element, was ÖkoProfit mitbringt, ist die weitere Netzwerkarbeit, dass also auch die Möglichkeit ist, sich weiter anschließend mit Unternehmen zu vernetzen. Das kann auf ganz einfacher Ebene passieren. Ja, auf Landesebene haben wir einen Newsletter, den jeder sich bestellen kann, der kostenfrei ist, um einfach am ÖkoProfit-Geschehen dran zu bleiben. Es gibt immer wieder auch so kleine Veranstaltungen, wo man dann hingehen kann. Und auf lokaler Ebene gibt es eben auch in einigen Regionen Clubs, die sich dann bilden, weil die Unternehmer gesagt haben, okay, das war doch irgendwie ganz interessant hier in dem einen Jahr. Können wir uns nicht weiter treffen? Und aus dem Gedanken heraus sind an mehreren Stellen Clubs entstanden. Der größte ist im Moment in Ostwestfalen, in Bielefeld, wo mittlerweile über 40 Unternehmen jedes Jahr sich mehrfach treffen, um weiter den Austausch zu machen. Also da geht das schon seit vielen Jahren, der Aufbau. Hier in Hamm haben wir im letzten Jahr ein solches Netzwerk zum ersten Mal auf den Weg gebracht, weil die Teilnehmer des letzten Projektes eben auch gesagt haben, wir wollen weitermachen. Und dann nochmal gemeinsam überlegt, wie machen wir es? Dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir ein Netzwerk, was dann auch für andere ÖkoProfit-Betriebe oder auch andere umweltorientierte Betriebe geöffnet ist, mit 2 Treffen im Jahr, um auch niemanden zu überfordern. Ne? Und so kann der Austausch weitergeführt werden. Und ich merke, dass das die Unternehmen auch für ihre internen Prozesse nutzen. Denn du bist weiter unter Beobachtung, sag ich mal, ne? Also im positiven Sinne. Weil natürlich die Frage dann aufkommt, ne, wie bist du denn jetzt weitergekommen mit dem Projekt X? Was hast du jetzt gemacht? Ne? Und dann ist es immer doof zu sagen, ach nee, da haben wir uns gar nicht mehr gekümmert, war plötzlich nicht mehr so wichtig, sondern man bleibt irgendwie dran, ne? Ohne dass jetzt der Druck zu groß wird. Also ich glaube, das wäre auch kontraproduktiv. Aber ja, so ein positiver Austausch, der kann da sehr helfen, die Dinge eben auch langfristig weiterzuführen.
Ich fand das jetzt insgesamt in dieser Folge sehr schön, dass es eher um, ich sag mal, Eigenmotivation und positive Effekte und Anreizsysteme und weniger um du musst ging. Aber in manchen Fällen brauche ich das Zertifikat wahrscheinlich schon. Und dann ist es ein Muss. Benedikt, wo brauchst du das Zertifikat?
Bei unseren Industriekunden ist es ja so, dass manche unter das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz fallen. Und was macht ein großer Konzern, wenn er ein neues Gesetz kriegt? Genau, er gibt es an seine Lieferanten weiter. Das heißt also, bei unseren Industriekunden müssen wir eigentlich schon seit 2 Jahren regelmäßig Nachhaltigkeitsfragebögen ausfüllen oder die nehmen dann teilweise irgendwelche externen Auditierungsgesellschaften, wo wir uns dann Profil anlegen müssen. Das ist auch ganz spannend zu beobachten. Es gibt manche Konzerne, die meinen das wirklich ernst. Da darf der Einkauf tatsächlich sich für einen teureren Anbieter entscheiden, wenn dieser ein gewisses Nachhaltigkeitszertifikat mitbringt. Es gibt aber auch andere Konzerne, da sind das Lippenbekenntnisse, wo mir dann der Einkauf sagt, ja, mach da einfach deine Häkchen rein, wir kontrollieren das sowieso nicht. Also da haben wir bei den Industriekunden, muss ich sagen, die sind da schon weiter als die öffentliche Hand. Ich finde das teilweise schon ein bisschen schwierig, wenn wir Kommunen haben, die haben oben auf dem Briefkopf Klimakommune oder irgendwas Tolles stehen, nehmen Ökopapier, um ihre Ausschreibungsgeschichten zu machen. Und dann ist das Bewertungskriterium 100% Preis, wo ich zum Beispiel mit meinem Kanalreinigungsfahrzeug mit Wasserrückgewinnung, was halt in der Anschaffung 70.000 Euro mehr kostet als ein Fahrzeug, was keine Wasserrückgewinnung hat, einen preislichen Nachteil habe. Also da würde ich mir von der öffentlichen Hand wünschen, dass sie mehr vorweg geht. Also es gibt einzelne Städte, hier in Bochum, das Tiefbauamt, die machen da auch einen ganz pragmatischen Weg. Die schlagen diesen Weg der nachhaltigen Beschaffung auch ein, auch vergaberechtssicher. Das ist natürlich toll, da sind wir jetzt passend gut aufgestellt. Aber da, ich sag mal, bei der öffentlichen Hand im Vergaberecht, da sehe ich noch ganz viel Luft nach oben. Also da hätten wir noch 5 Jahre Zeit wahrscheinlich. Jetzt möchte ich keinem auf die Füße treten, aber es ist leider in der Realität so. Und was für mich neu war, ist, dass unsere Hausbanken danach fragen. Also auch wenn es um Rating im Zuge von Kreditvergaben geht. Das ist zwar in diesen Basel-Kriterien noch nicht verpflichtend, sondern nur freiwillig, aber eine Volksbank oder eine Sparkasse, wenn ich da jetzt eine große Maschine finanziere oder irgendwas anderes brauche, dann muss ich so einen Fragebogen ausfüllen. Und wenn ich da überall auf Rot bin, dann kriege ich schlechtere Kreditkonditionen oder im Zweifel gar kein Darlehen. Und das wird sicherlich in der nächsten Runde, wenn die Ratingkriterien neu geregelt werden, auch verpflichtend werden. Also da kann sich eigentlich jeder Unternehmer, der manchmal vielleicht Fremdkapital braucht, schon mal darauf vorbereiten, dass auch die Banken und die Finanzierer das mittlerweile fordern. Eigentlich kommt die Nachfrage da von allen Seiten. Und wenn ich mir jetzt unsere Belegschaft angucke, auch die jüngere Generation, die wir jetzt als Werkstudenten oder als Auszubildende akquirieren möchten, die achtet da ja drauf. Ganz gutes Beispiel war die Umbenennung unseres Ausbildungsberufes. Der hieß vorher Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice. Relativ lang, relativ unkonkret. Der heißt jetzt Umwelttechnologe. Und das haben wir im November in Hamm auf der Bildungsmesse schon gemerkt. Das Thema Umwelttechnologe zieht Leute an, die irgendwie eine gewisse Offenheit dafür haben. Und richtig toll ist jetzt, wir haben uns 2 Jahre lang erfolglos beim Girls' Day angeboten. Also Gleichheit von Geschlechtern ist ja auch ein Thema in den UN-Zielen. Und da waren wir immer total enttäuscht. Wir machen ein Angebot zum Girls' Day und keine Schülerin interessiert sich für uns. Ich weiß nicht, ob es jetzt mit diesem Namen Umwelttechnologe zu tun hat. Wir haben tatsächlich letzte Woche die erste Anmeldung einer Schülerin zu unserem Girls' Day bekommen. Das zeigt mir, das Thema Umwelt macht anscheinend bei der Berufswahl auch einen Unterschied.
Ja, und es wird sicherlich auch irgendwann bei den Kommunen ankommen, beziehungsweise es ist da diskutiert ja schon da, aber sich dann hoffentlich auch irgendwann in den Vergabevoraussetzungen so ändern, dass es einfacher ist für Kommunen, das umzusetzen. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass die Kleinen halt zum Teil so preisgebunden entscheiden müssen, dass die anderen Sachen so wachsweich sind, dass es schwierig wird für den Einzelnen sozusagen das überhaupt zu bewerten. Ich glaube, das ist halt auch noch irgendwie ein Punkt, dass das ja bundesweit so sein muss, dass es Muster gibt, die sich da drauflegen lassen auf die einzelnen Kommunen.
Ja, aber grundsätzlich gibt das Vergaberecht das heute schon her, andere Kriterien zu berücksichtigen. Und vielleicht muss man da auch mal ins Ausland gucken. Ich war Ende letzten Jahres mal in Oslo, habe da den Gastbetrieb unseres Auszubildenden Ben, der ja auch in der vorherigen Podcast-Folge schon mal Thema war, besucht. In Oslo gibt die Hauptstadt die Spielregeln vor, die sagen, entweder kommen deine Schlauchleiner hier klimaneutral auf die Baustelle oder du spielst hier nicht mehr mit. Ne? Also da gibt der Auftraggeber vor, ich gebe jetzt hier die Spielregeln vor und wir tun alles, damit die Baustelle möglichst nachhaltig abgewickelt wird. Und hier in Deutschland habe ich bei mancher Kommune das Gefühl, dass wir als Anbieter, also sowohl Hersteller wie auch Dienstleister, da deutlich weiter sind als der Kunde. Da merke ich auch über den Rohrsanierungsverband, da gibt es einen Arbeitskreis Nachhaltigkeit. Die Hersteller, die machen sich alle schon einen Kopf, wie sie ihren CO2-Fußabdruck richtig berechnen können. Was gehört da rein, was gehört da nicht? Wir als Dommel sind auch nicht die einzige Dienstleistungsfirma, die sich einen Gedanken macht. Da gibt es auch Marktbegleiter von uns, die sind sogar schon weiter als wir. Also ist die Anbieterseite weiter als die Nachfrageseite. Und das finde ich so ein bisschen schade. Gerade wenn man dann die Lippenbekenntnisse aus Berlin daneben legt, was wir alles machen wollen und wie wenig davon wirklich in der Fläche, also jetzt in diesem konkreten Beispiel ankommt. Ja, könnte es anders sein. Kann man sich ja mal im Ausland inspirieren lassen.
Aber wenn es soweit ist, bist du vorbereitet, Benedikt.
Ja, auf jeden Fall.
Das würde ich sagen, ist ein ganz gutes Schlusswort. Vorbereitet sein für die Zukunft und nicht nacharbeiten müssen, ist mit Sicherheit ein guter Ansatz, den Blick nach vorne zu richten und zu gucken, wo steht man schon, aber was kann man vielleicht auch besonders leicht hier und heute umsetzen und ändern mit einem positiven Nebeneffekt. Vielen, vielen Dank euch. Das hat Spaß gemacht und ich fand es sehr spannend, heute zu erfahren, inwiefern Nachhaltigkeit und die Umsetzung an diesen Themen auch eher ein positives Anreizsystem für Unternehmen sein kann und weniger ein Zwang- und Muss-Thema. Und danke für diese zahlreichen Einblicke und möchte an dieser Stelle natürlich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern danken und freue mich auf das nächste Mal.